Bücher im Gespräch. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung.
Willkommen zu einer neuen Folge des ZFL-Podcasts. Heute wird es gehen um das große Projekt Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen, Lexikon zur historischen Semantik in Deutschland. Dieses Wörterbuch wird zunächst online erscheinen. 15 Artikel sind von 150 schon erschienen und danach soll es auch im Druck erscheinen. Ein großes Handbuch, ein großes Projekt. Ich freue mich sehr, mit Falko Schmieder, meinem Kollegen, hier darüber sprechen zu können. Mein Name ist Georg Töpfer und ich bin ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZFL. Das Projekt ist wahrlich ein Großunternehmen, ein Schwerpunktprojekt unseres Institutes, das seit 2022 im Format der Leibniz-Gemeinschaft kooperative Exzellenz gefördert wird. Es hat große Bedeutung für unser Institut, sowohl nach außen für die Darstellung, was hier am Leibniz-Institut für Literatur- und Kulturforschung eigentlich gemacht wird, als auch nach innen für den Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen aus allen drei Programmbereichen des Instituts. Es ist ein Projekt, mit dem sich viele identifizieren können und an dem sie mitmachen können. Es steht auch in einer großen Tradition. Das Handbuch Ästhetische Grundbegriffe ist vor 20 Jahren am ZFL erschienen, 2000 bis 2005 unter der Leitung von Carlo Bark. Ernst Müller und du, Falko, ihr habt das Verfahren der Begriffsgeschichte historisch und theoretisch in mehreren wichtigen und gewichtigen Arbeiten aufgearbeitet, besonders in dem kritischen Kompendium Begriffsgeschichte und historische Semantik, Suhrkamp 2016, historisch und theoretisch dargestellt. Ihr wart also bestens methodisch gerüstet und historisch informiert, um dieses große Projekt anzugehen. Vielleicht kannst du, Falko, uns zum Einstieg kurz die Grundkonzeption des Wörterbuchs erläutern. Was ist die Zielrichtung des Projekts? Welche Erkenntnisse verspricht es?
Ja, vielen Dank, Georg, für die Einladung und auch die Möglichkeit, hier in das Gespräch zu treten. Ja, die Begriffsgeschichte des 20. Jahrhunderts, ein Wörterbuch, das sich dem ganzen 20. Jahrhundert widmet in begriffsgeschichtlicher Perspektive, ist ein Desiderat. Es gibt sprachgeschichtliche Untersuchungen, Lexika, die sich auf einzelne Etappen der Sprachgeschichte beziehen, also etwa zu den Leitvokabeln der Adenauerzeit oder zum Wortschatz des Nationalsozialismus, zu den wohlfahrtsstaatlichen Grundbegriffen oder etwa zu Schlüsselbegriffen der Wendezeit. Aber es gibt keine begriffsgeschichtliche, lexikalische Darstellung, die das 20. Jahrhundert insgesamt in den Blick nimmt. Und das möchten wir versuchen. Und die Idee dahinter ist, dass über die Analyse des Sprachgebrauchs, des Sprachwandels im 20. Jahrhundert auch ein Aufschluss möglich ist über die Veränderungen von kollektiven Einstellungen, von Werthaltungen, von politischen Anschauungen und so weiter, und dass wir dadurch auch vielleicht die Möglichkeit haben, zu einer alternativen Sichtweise zu kommen, im Vergleich etwa mit politikgeschichtlichen Darstellungen, die sich ganz wesentlich an der Entwicklung politischer Systeme orientieren oder etwa sehr stark auf die historischen Zäsuren fokussiert sind, wie eben die sprachgeschichtlichen Arbeiten, die ich gerade genannt habe.
Es gibt ja ein großes Vorläuferwerk zu eurem Unternehmen, zur historischen Semantik politisch einflussreicher Begriffe, das von Reinhard Koselleck und anderen herausgegebene Handbuch Geschichtliche Grundbegriffe in 8 Bänden zwischen 1972 und 1997 erschienen. Ihr knüpft ja explizit an dieses Vorbild an, grenzt euch aber auch ab. Die Frage ist also, welche konzeptionellen Parallelen und Unterschiede bestehen zu diesem älteren, ja sehr renommierten Wörterbuchprojekt?
Ja, das maßgeblich von Reinhard Koselleck herausgegebene Wörterbuch der geschichtlichen Grundbegriffe ist natürlich für die Begriffsgeschichte ein Meilenstein und ein Werk, an dem man gar nicht vorbeikommt, das auch heute noch eine interessante historische Quelle ist. Und das ist natürlich richtig, wie du sagst, das ist auch für uns ein wichtiger Bezugspunkt. Zu den Gemeinsamkeiten, auch Koselleks Wörterbuch war wesentlich an einer längerfristigen Betrachtung des Sprachwandels interessiert. Also die große These war ja, dass der Übergang von der alten ständischen Ordnung in die moderne Ordnung im Medium von Sprache reflektiert werden sollte. Und das bezieht sich also über Jahrhunderte. jahrhundertelange Prozesse. Also das wäre eine Gemeinsamkeit, weil wir auch ein ganzes Jahrhundert in den Blick nehmen wollen und auch die Vorgeschichte vielleicht in den Blick nehmen wollen. Es sind beides begriffsgeschichtliche Zugänge, also im Unterschied etwa zu ideengeschichtlichen Ansätzen oder auch wortgeschichtlichen Ansätzen. Wir sind auch, wie Kosselek, interessiert an der Sprachpragmatik, also an den auch semantischen Kämpfen, an den Kämpfen um Deutungshoheit, am konkreten Sprachgebrauch, am Sprachhandeln politischer Akteure, wo es dann auch um sowas geht wie ja semantische Kämpfe und um die Umstrittenheit von Begriffen, um die Vieldeutigkeit von Begriffen. Das haben wir auch gemeinsam. Differenzen bestehen darin, dass wir nicht mehr so stark wie Kosselek am Höhlenkamm interessiert sind, also an der Literatur sozusagen gebildeter Stände, an theoretischen Reflexionen, die für Kosselek wichtig waren, sondern uns geht es wesentlich auch um alltagsnahe Quellen, um Zeitschriften, um auch die Abbildung des populären politischen Sprachgebrauches. Und das ist auch wesentlich ein interdisziplinärer Ansatz, der eben auch weite Bereiche der gesellschaftlich-politischen Sprache, aber auch der kulturellen Sprache versucht zu erschließen. Das ist ein Punkt. Dann operieren wir nicht mehr so stark wie Kosselek mit so Großthesen. Also Kosselek hatte ja die These der Sattelzeit, die eine gewisse Berühmtheit erlangt hat in der Historiografie. Da geht es eben darum, dass der Übergang von der alten in die neue Welt ganz besondere sprachliche Charakteristika aufweist, die mit dieser These der Verzeitlichung gefasst werden. Und das Wörterbuch bei Kosselek hatte wesentlich den Zweck, heuristische Leitbegriffe oder Leitvermutungen zu bestätigen. Und dazu gehören eben die Thesen der Politisierung, der Demokratisierung, der Verzeitlichung und der Ideologisierung des Sprachgebrauchs. Und solche Vorgaben oder solche Art Einlösung von Testhypothesen, das haben wir nicht. Wir haben einen wesentlich offeneren, ergebnisoffeneren Ansatz. Natürlich ist es wichtig, Hypothesen ins Spiel zu bringen. Aber es geht nicht darum, die zu bestätigen, die vorab gefasst sind und dann bestätigt werden sollen, sondern in der Arbeit am Material solche Thesen auch zu entwickeln. Und die können auch jeweils verschieden sein. Und eine gewisse Differenz ergibt sich zu Kosselek auch daraus, dass wir durch dieses Interesse am kulturellen Sprachgebrauch auch viel mehr an Wissensübertragungen und Metaphorisierungen interessiert sind. Also wenn das Wissen wirklich nicht nur in bestimmten relativ klar definierten sozialen Arenen untersucht wird, sondern ein ganz breiter Sprachgebrauch in verschiedenen Mediensorten, in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und Klassenbezügen, dann kommt es auch darauf an, die Übertragungen von Begriffen zu studieren. Und dann braucht man auch so einen metaphorologischen Zugang, der für uns auch wichtig ist.
Ja, sehr schön. Ja, wie du sagst, es ist ein interdisziplinäres Projekt mit einer ausgeprägten Offenheit. Verschiedene Perspektiven kommen zusammen, keine starke These. Es sind Perspektiven aus sehr unterschiedlichen Disziplinen. Und darüber hinaus entsteht das Wörterbuch ja auch als Kooperation des Leibniz-Zentrums für Literatur- und Kulturforschung mit dem Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und dem Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Da stelle ich mir vor, dass auch diese verschiedenen Fächertraditionen und Fragerichtungen eine methodische Herausforderung für die Abfassung dieses Wörterbuchs darstellen. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen, wie sich diese Zusammenarbeit gestaltet? Auf welche Schwierigkeiten die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen stößt? Vielleicht auch, welche Synergien sich ergeben haben, überraschende Synergien vielleicht auch?
Ja, das ist für unser Wörterbuch natürlich ein großes Glück, dass wir im Rahmen dieser Förderung durch die Leibniz-Kooperative Exzellenz die Möglichkeit haben, mit Kooperationspartnern aus verschiedenen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Da können wir sehr viel profitieren, und es ist für so ein Unternehmen natürlich auch ganz wichtig, dass man da nicht nur aus der Perspektive einer bestimmten Disziplin auf diese Materialien schaut und die erschließt, sondern tatsächlich auch die Erfahrung verschiedener Fachkolleginnen ins Spiel bringt. Und das ist für uns ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch. Wir haben eine spezifische Organisationsform. Wir haben diese verschiedenen Grundbegriffe so ein bisschen thematisch aufgeteilt. Und es gibt jeweils eine bestimmte Zuständigkeit der einzelnen Institute für bestimmte Begriffstypen. Und so haben wir die Forschungen am IDS, am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Die sind wesentlich auf die politisch-sozialen Grundbegriffe großer Reichweite und Dauer bezogen, also wie etwa Begriffe wie Demokratie. Da hat Stefan Scholl einen wunderschönen Artikel beigesteuert für die erste Tranche, aber auch Kapitalismus, etwa Freiheit, solche Begriffe. Und am Leibniz-Zentrum Zeithistorische Forschung in Potsdam geht es wesentlich um politisch-soziale Zeit- und Prozessbegriffe. Da arbeitet unser Mitarbeiter Simon Specht etwa an einer Dissertation, die sich dem Fortschrittsbegriff widmet. Andere solche Zeitbegriffe wären etwa Zukunft, Utopie, Entwicklung. Und hier am ZFL geht es ganz wesentlich um die Analyse von Begriffen, die aus den Wissenschaften kommen und die politischen Semantiken prägen, irritieren, beeinflussen. Und das ist ein sehr, sehr fruchtbarer Austausch. Wir treffen uns dann regelmäßig in Workshops und besprechen auch eingegangene Artikelvorlagen, Exposés. Und da können wir sehr viel profitieren, weil man schon merkt, dass die Befassung mit sozusagen Sprache aus einer bestimmten Perspektive heraus, einer bestimmten fachdisziplinären Perspektive heraus, ein ganz bestimmter eigentümlicher Blick innewohnt und eine bestimmte Erschließungskraft hat, sodass man sehr viel voneinander lernen kann. Und das kommt auch den einzelnen Texten zugute, wenn Expertisen aus verschiedenen Fächern sozusagen in diese Reflexionsprozesse einfließen. Das könnte man, glaube ich, aus einer rein fachdisziplinären Perspektive gar nicht mehr leisten. Insofern ist das ein Glücksfall, dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Kooperationsprojekt eben interdisziplinär wirklich zusammenzuarbeiten.
Was jetzt den inhaltlichen Zuschnitt des Wörterbuchs angeht, ist ja auffallend, dass es um das 20. Jahrhundert geht in Deutschland. Und es stellt sich dabei die Frage, wie lässt sich das rechtfertigen, dass allein das 20. Jahrhundert in den Blick genommen wird und vielleicht als eine Einheit betrachtet wird? Waren das allein pragmatische Gründe, die diese Fokussierung ergeben haben? Oder lässt es sich sachlich, vielleicht sogar begriffsgeschichtlich rechtfertigen, sich auf diese Spanne um 1900 bis um 2000 zu konzentrieren?
Mhm. Ja, du meinst jetzt mit der Einheit, also wirklich die zeitliche
Einheit. Einheit. Ja, das heißt ja, also das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen und man fragt sich ja, warum eigentlich das 20. Jahrhundert?
Ja. Ich frage nur deshalb zurück, weil es eben, wenn es eine inhaltliche wäre, würde ich das bestreiten. Da gehen wir nicht davon aus, dass es sowas wie eine inhaltliche Einheit des 20. Jahrhunderts gibt, sondern wir würden im Gegenteil sagen, dass die Sprachentwicklung im 20. Jahrhundert durch extreme Brüche auch Frakturen, Wiederholungsstrukturen, also durch ziemlich komplexe zeitliche Prozesse auch charakterisiert ist, also gar keine sozusagen unter diesem Begriff der Einheit zu fassen ist, aber temporal ist das interessant und es soll natürlich nicht so gemeint sein, dass wir mit diesem 20. Jahrhundert uns ganz konkret an der Chronologie orientieren, also 1900 bis 2000. Es gibt aber gute Gründe, tatsächlich mit so einer Charakterisierung von um 1900 zu arbeiten, weil sich tatsächlich zeigen lässt, dass in der Analyse des Sprachgebrauchs so eine Art Schwellensituation tatsächlich im Ausgang des 19. Jahrhunderts zu verzeichnen ist. Die hat damit zu tun, dass sich um diese Zeit herum völlig neue wissenschaftliche Disziplinen herausbilden, die für das Selbstverständnis dann des 20. Jahrhunderts ganz wichtig werden. Also etwa die Soziologie, wichtig auch die Psychoanalyse, die Kulturwissenschaften, aber eben auch solche Fächer wie die angewandte Arbeitswissenschaft oder die Genetik. Und deren Vokabulare werden für die Selbstdeutung des 20. Jahrhunderts dann sehr wichtig. Und Historiker etwa operieren mit dem Begriff der Hochmoderne, um diese Phase der Moderne abzugrenzen von einer früheren. Also auch da ist es offenbar die Vorstellung leitend, dass es so um 1900 so eine Art Schwelle gibt. Und insofern ist das eine relativ, eine sinnvolle Einteilung. Aber das lässt sich natürlich nicht scharf an der Jahrhundertgrenze festmachen. Und für jeden einzelnen Begriff muss auch eigens bestimmt werden, wo das 20. Jahrhundert für diesen Begriff beginnt. Das kann auch durchaus schon 1870 der Fall sein, mit der Reichsgründung etwa, oder eben auch vielleicht erst später in den 20er Jahren oder so. Das muss dann jeweils gezeigt werden. Aber insgesamt erscheint uns das relativ brauchbar, mit dieser Hypothese um 1900 herum zu arbeiten, dort den Beginn des 20. Jahrhunderts sozusagen anzusetzen. Ein bisschen schwieriger ist es, was das Ende sozusagen dieses 20. Jahrhunderts betrifft, weil sich da relativ dicht gestaffelt so mehrere Umbruchzeiten, Schwellenzeiten fassen lassen. Also in den ersten Arbeiten, die wir vorliegen haben, erscheint die Zeit um 1970 interessant. Da scheint es doch einen massiven Bedeutungswandel zu geben, weil neue auch Thematiken ins Spiel kommen, politische Umbrüche sich abzeichnen, wie etwa die Wende von dem Wohlfahrtsstaat in die Neoliberalisierung, die ökologische Krise, die Umstellung des internationalen Finanzsystems und solche Dinge. Dann aber auch die Wendezeit natürlich, 89 ist vielleicht für viele Begriffe eine einschneidende Zäsur und so eine Art markiert so eine Art Ende des 20. Jahrhunderts. Und dann vielleicht um 2000 herum der neue Epochenbegriff des Anthropozäns, mit dem nochmal neue Problemlagen ins Spiel kommen, also auch das Verhältnis Gesellschaft-Natur neu verhandelt wird, was sich dann eben auch in den Vokabularen spiegelt. Also insofern muss auch hier jeder Begriff sozusagen selber bestimmt werden, wo gewissermaßen das 20. Jahrhundert dort endet. Und wir haben in jedem Text eine Einführung, eine Einleitung und auch einen Ausblick, der dann wirklich in die unmittelbare Gegenwart führt. Und da kann man diese Schwellenerfahrung dann auch deutlich herausarbeiten. Also was dann vielleicht neu ist an dem, was man 21. Jahrhundert nennen könnte oder nach dem 20. Jahrhundert kommt. Aber das muss dann auch wirklich jeweils neu bestimmt werden. Das kann man nicht vorab definieren und schon gar nicht an konkreten Jahreszahlen.
Ja, das leuchtet mir sehr ein, was du sagst. Und ich selbst steuere ja auch einen Beitrag für das Wörterbuch bei. Diversität, Mannigfaltigkeit, Vielfalt. Und anhand dieses Begriffs lässt sich das tatsächlich sehr gut begründen, was du auch gesagt hast, nämlich dass um 1900, tatsächlich genau im Jahr 1900, als ein biologischer Terminus eingeführt wird im Rahmen der Pflanzenkunde, der Vegetationskunde und dann im Laufe des 20. Jahrhunderts mathematisiert wird, zu einer Messgröße gemacht wird. Und dann so im Laufe der 70er Jahre zunächst im englischsprachigen Raum und dann erst um 2000 tatsächlich im deutschsprachigen Raum zu einem politischen Begriff geworden ist, sodass er jetzt ja ein zentraler politischer Begriff geworden ist, Diversität. Also vor dem Hintergrund hat mir das immer eingeleuchtet, das 20. Jahrhundert tatsächlich auch als eine, also ist so zu fassen, als eine begriffliche, durch begriffliche Zäsuren oder begriffliche Markierungen abgrenzbare, vielleicht nicht Einheit, aber Periode zu betrachten. Ja, Ziel dieses Projektes ist es ja, ein Wörterbuch zu verfassen, was dann mal als ein mehrbändiges, umfangreiches Handbuch existieren wird. Im Moment sind bereits 15 Beiträge erschienen, online zugänglich. Vielleicht kannst du kurz sagen, wie das zustande kam, also warum diese 15 Begriffe. Aber was mich darüber hinaus noch mehr interessiert, ist die Gesamtkonzeption in der Bestimmung und der Auswahl der Lemmata, die dann einmal den Bestand des gesamten Wörterbuchs bilden werden. Also auch im Vergleich zu den geschichtlichen Grundbegriffen stellt sich die Frage, welche Begriffe sind dazugekommen, welche wurden ausgeschieden, also welche Verfahren habt ihr gewählt, um diesen Bestand an Grundbegriffen, die das ausmachen zusammen, was man das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen nennen kann, welche Verfahren gab es da? Vielleicht auch Versuche der objektivierenden Feststellung von dem, was ein Grundbegriff ist, was ein wichtiger Grundbegriff der politischen Sprache ist. Kannst du uns dazu was sagen?
Das ist eine schöne Frage. Also Korselek war ja der Meinung, dass sich die Grundbegriffe aufzählen lassen, dass sie prinzipiell aufzählbar sind. Also der Überzeugung sind wir nicht mehr. Und es ist auch generell nochmal neu zu sprechen über das, was man unter Grundbegriff überhaupt versteht. Also für Korselek sind das Begriffe, die sich gewissermaßen, die bei ihm so gewissermaßen essentialistisch erscheinen als solche, die umstritten sind und auf die sich jeder beziehen muss und die daher als Grundbegriffe charakterisiert werden können. Das ist fürs 20. Jahrhundert schwierig, weil viele Begriffe den umkämpften Status nur eine Zeit lang erhalten und dann auch wieder verlieren. Also insofern würde ich gar nicht mehr so einen starken Begriff von Grundbegriff haben, sondern es geht eher um Prozesse der Politisierung, der Umstrittenheit für eine bestimmte Phase, die dann auch wieder abklingen, die können auch wieder politisiert werden. Da wird es wieder ein Begriff, der diesen Grundbegriffscharakter hat, aber das ist gewissermaßen verflüssigter. Und insofern ist auch das, was man als Grundbegriff dann in diesem Lexikon finden wird, nicht mehr so leicht greifbar. Also wir können nicht davon ausgehen, dass es diese Grundbegriffe gibt und dass man sie aufzählen und in einem Wörterbuch abhandeln kann, sondern es gibt eine heuristische Auswahl. Wir haben sehr viele Wörterbücher, Lexika, sprachgeschichtliche Arbeiten konsultiert. Und so hat sich dann im Laufe der Zeit auch im Austausch mit Kollegen Listen zirkulierten dann. Und dann haben wir uns so eine Auswahl herausgemändelt von 150 Begriffen. Aber es ließen sich locker weitere 100 Begriffe finden, die man auch abhandeln könnte. Und insofern ist das auch eine flüssige Liste. Also das ist nicht in Stein gemeißelt. Und es kommt auch darauf an, gute AutorInnen zu finden, die in der Lage sind, einzelne Begriffe zu erschließen über das ganze Jahrhundert hinweg. Und wenn das mit dieser Lemma-Liste, die wir haben, nicht klappt, dann gibt es Ausweichbegriffe, die man auch verwenden könnte. Und insofern war das ein langer, schwieriger Prozess. Prozess auch der Auswahl und der Verständigung. Und das ist ganz wesentlich auch durch eine Abarbeitung an den bisherigen auch Lexika, Wörterbüchern und so weiter geschehen. Und da war natürlich der Koselleck für uns von zentraler Bedeutung, also ungefähr die Hälfte des Lemma-Bestandes, die sich bei Koselleck findet, die bearbeiten wir auch in unserem Wörterbuch. Andere Begriffe, die bei Koselleck ganz wesentlich auf die ständische Welt bezogen waren, wie etwa der Begriff des Adels, Aristokratie, Feudalismus, Monarchie und solche Begriffe, die haben wir selbstverständlich ausgeschieden. Dann ist es interessant, dass bei Koselleck selber in Bezug auf das 18. und 19. Jahrhundert Begriffe fehlen in dem Lexikon, also die wir heute doch eigentlich vermissen, wo wir sagen, das sind seinerzeit auch schon Grundbegriffe gewesen und man kann sich dann fragen, warum sie da nicht auftauchen, wie etwa Raum oder Zukunft oder Grenze oder solche Begriffe. Und das hat vielleicht auch was mit der Gegenwart der 1970er Jahre zu tun, weil das die Herausgeber ja auch Leute waren, die in den NS verstrickt waren und da wollte man vielleicht in den 1970er Jahren lieber nicht über solche Begriffe wie Raum und Grenze reden. Wir haben wesentlich für uns Begriffe aus den Wissenschaften auch aufgenommen. Das scheint ein Charakteristikum wirklich des 20. Jahrhunderts zu sein, dass die Wissenschaften Begriffe prägen und auch Theorien daran knüpfen, die dann für die Selbstverständigung wichtig sind des 20. Jahrhunderts. Ebenso Begriffe aus dem Feld der Technik, also etwa Medien, Information, Computer, Kommunikation. Solche Begriffe finden in unserem Lexikon Raum. Und dann auch sowas wie tatsächlich im ganz emphatischen Koselleck'schen Sinne könnte man sagen, neue Grundbegriffe wie etwa Innovation oder Globalisierung. Auch dazu haben wir schon jeweils Artikel online verfügbar, die zeitweise tatsächlich auch die klassischen Grundbegriffe ersetzen oder wenigstens vertreten können. Also etwa Globalisierung, der eine Art Parallelbegriff zu dem ehemaligen Grundbegriff sozusagen der Geschichte geworden ist, der Geschichte ersetzen kann, der ihn teilweise ersetzt hat oder mindestens als eine Art Komplementärbegriff gelten kann. Also insofern schließen wir viel an Koselleck an, aber gehen auch deutlich über ihn hinaus und operieren auch mit einem viel flüssigeren Konzept und Verständnis von Grundbegriff als Koselleck.
Mm. Nochmal nachfragen möchte ich zu dem Begriff des Politischen und der Politisierung, wie gesagt, Politisierung von Begriffen, die aus den Wissenschaften stammen etwa. Es geht ja offenbar gezielt um eine politische Perspektive in dem Wörterbuch, insofern es um die politische Sprache geht, um Begriffe mit politischem Gewicht. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erläutern, welche Rolle dem Politischen, dieser politischen Perspektive auch in der Auswahl der Begriffe zukommt. Also man hätte ja auch eine andere Auswahl treffen können, indem es nicht um die politische Sprache geht, sondern um Sprache der Wissenschaften oder interdisziplinäre Begriffe war ja mal ein Projekt. Also inwiefern, mit welchen Verfahren wurde gezielt die politische Sprache in den Blick genommen?
Ja, die politische Sprache verstehen wir nicht so im engeren Sinne als Sprache der Politik, obwohl wir natürlich so emphatische politische Begriffe in dem Wörterbuch untersuchen, wie etwa Demokratie oder Freiheit oder Gleichheit oder Nation, für die sich auch die Politikwissenschaften zuständig fühlen, die oft in der politischen Arena eine zentrale Rolle spielen. Aber was uns wesentlich interessiert und was wir mit diesem Begriff des Politischen eher verbinden, das ist die Umstrittenheit von Begriffen, die den politischen Charakter von Begriffen ausmacht. Und das geht weit über das separate Feld gewissermaßen der Politik hinaus und betrifft eigentlich die gesamte Gesellschaft. Also insofern könnte man sagen, gibt es eigentlich in Bezug auf die Begriffe, die uns interessieren, gar keine unschuldigen, neutralen, nicht politischen Begriffe, weil politische Begriffe für uns eben solche sind, die umstritten sind, um die gekämpft wird, die vieldeutig sind und die in den gesellschaftlichen Debatten eine wichtige Rolle spielen, wo aber verschiedene Interessen sozusagen mit diesen Begriffen verbunden sind und ja, wo semantische Kämpfe stattfinden. Und das kann eben auch tatsächlich Begriffe der Wissenschaften betreffen, die zunächst einmal als neutrale technische Begriffe erscheinen, aber durchaus als Produkte auch dieser Gesellschaft politische Dimensionen haben. Und es ist kein Zufall, dass im 20. Jahrhundert die Wissenschaften auch eine Legitimationsquelle für die Politik geworden sind. Also in dem Sinne gibt es gar keine unschuldigen, neutralen Begriffe, sondern die sind immer auch in politische Gebrauchszusammenhänge verwickelt. Und das ist für uns eigentlich dieser politische Charakter von Begriffen. Und das ist weit mehr als diese engere Sparte sozusagen des politischen Feldes.
Hm. Vielleicht kannst du zu den Wissenschaften noch ein bisschen mehr sagen. Also gab es da bestimmte Wissenschaften oder Wissenschaftsfelder, die sich als besonders ergiebig für die, ergiebig als Stichwortgeber für die politische Sprache erwiesen haben?
Ja, also insgesamt ist das ein langer historischer Prozess, wo man im 19. Jahrhundert sehen kann, wie sich Einzelwissenschaften herausbilden, die sich dann gewissermaßen aus diesem Universaldiskurs der Philosophie herausschrauben, die ihre eigenen Vokabulare prägen, zum Teil natürlich in Anlehnung an den Alltagssprachgebrauch, die dann fachspezifische Bedeutungen bekommen, die dann aber wieder in die Gesellschaft zurückwirken, die Alltagssprache prägen. Und das lässt sich über den Zeitraum des 20. Jahrhunderts gar nicht bündig sagen, welche Wissenschaften da jeweils dominant sind, sondern eher für einzelne Phasen vielleicht. Also dass man sagen kann, dass in bestimmten Zeiten die Lebenswissenschaften auf jeden Fall ein ganz wichtiger Begriffsspender sind für Alltagsdiskurse, vielleicht auch zum Teil die Sprache der Physik, die Psychologie wird mal wichtig, vor allem dann im Zusammenhang der Neurowissenschaften, die Genetik als Spezialfeld wird mal prägend, und das müsste dann eben auch in jeder Begriffsgeschichte dann einzeln entfaltet werden. Aber insgesamt lässt sich so ein Trend der Verwissenschaftlichung des Sprachgebrauchs charakterisieren, der wesentlich an der Entwicklung der Wissenschaften hängt. Und es gibt sogar so einen neuen Begriffstyp eigentlich für im 20. Jahrhundert mit dieser Endung der Isierung, der zusammenhängt mit diesen Prozessen der Verwissenschaftlichung. Also etwa Begriff wie Rationalisierung, Bürokratisierung, Digitalisierung, Automatisierung. Das sind also alles Prozesse, wo man Wissenschaften beteiligt sieht, und die sind für das Wörterbuch wichtig. Und insofern, du hast ja selbst Autor eines umfangreichen begriffsgeschichtlichen Werkes, ein Wörterbuch zur Sprache der Biologie. Und das war für uns sehr interessant, weil du da auf Prozesse aufmerksam geworden bist, die auch uns interessieren, wie nämlich diese Fachvokabulare tatsächlich kulturelle Dimensionen aufnehmen und andererseits aber auch in die Kultur einstrahlen. Insofern ist das gar nicht so leicht, einen Fachwortschatz herauszukristallisieren, der gewissermaßen von gesellschaftlichen, politischen, kulturellen Bestimmungen unberührt bleibt. Also insofern war auch dein Lexikon für uns oder ist für uns eine wichtige Quelle, weil man eigentlich da sehr schön sehen kann, wie selbst biologische Begriffe sozusagen kulturell geprägt sind, kulturelle Wirkungen entfalten. Also insofern ist das auch für uns eine einschlägige Quelle, und du hast diese Prozesse ja auch relativ kritisch analysiert aus der Perspektive einer Fachdisziplin, aber uns interessieren eben diese Vermischungen und diese Übergänge.
Ja, wobei bei mir eben tatsächlich der Fokus auf einer einzigen Disziplin lag, und das führt gerade bei den Lebenswissenschaften zu natürlich großen Problemen, weil, wie du sagst, viele dieser Grundbegriffe offensichtlich ausstrahlen, also in ihrer Vergangenheit, in ihrer Herkunft nicht disziplinär primär sind. Also wenn man an die großen Begriffe der Biologie wie Leben oder Organismus oder Ökologie, Lebensraum, Lebensgemeinschaft, das sind natürlich alles kulturell hoch aufgeladene Begriffe, die in der Biologie terminologisiert wurden. Und diese Prozesse konnte ich nur am Rande verfolgen, weil es mir ja primär um die disziplinäre Geschichte ging. Insofern bin ich auch sehr glücklich, dass es jetzt vielleicht nicht eine Fortsetzung, sondern eine andere Ausrichtung findet mit diesem Großprojekt. Was ja innovativ auch insofern ist, als es neue digitale Werkzeuge einsetzt, die die Geschichte der Begriffe ausgehend von sehr großen Textkorpora wie Google Books untersucht in ihrer Diachronizität. Vielleicht kannst du uns kurz erläutern, wie das funktioniert, also wie diese neuen digitalen Werkzeuge eingesetzt werden, was damit erreicht werden kann.
Ja, das ist auch noch ein großer Unterschied etwa zu Cosellec, dass wir heute die Möglichkeit haben, ganz umfangreiche Textkorpora online zur Verfügung gestellt zu haben, die man auch digital durchsuchen kann. Und insofern ist man nicht mehr auf die klassische Methode nur des Lesens verwiesen, sondern hat tatsächlich die Möglichkeit, Textmassen auch zu erschließen, wie das früher nicht möglich war. Und im Rahmen unseres Projekts kommen verschiedene digitale Tools zum Einsatz. Eines heißt Diacolo, ein anderes heißt Cosmas 2 und ein drittes heißt Scott. Und mit diesen Tools sind Analysen wirklich großer Textkorpora möglich, die sich durch Lesen also niemals erschließen lassen, weil es tausende von Sätzeseiten sind. Und man kann in diesen Korpora gezielt nach Ausdrücken suchen, man kann sich Verwendungskontexte anzeigen lassen, und insofern ist das auch ein Mittel, auf interessante Belegstellen zu kommen, die man so vielleicht noch gar nicht gefunden hat. Es ist möglich, in sogenannten so Kollokationsanalysen den Zusammenhang eines bestimmten Begriffswortes mit anderen Worten zu verfolgen, und das eben auch durch verschiedene Zeiten hindurch, sodass man die Bedeutungsveränderungen, wechselnde Bindungspartner von Begriffen rekonstruieren kann. Und ein Tool, das eigens für die Begriffsgeschichte entwickelt wurde, ist das Tool SCOT. Das ist die Abkürzung für Sense Clustering Over Time. das in Zusammenarbeit mit unserem Kollegen Alexander Friedrich und dem Computerlinguisten Chris Biemann entwickelt worden ist, explizit für die Zwecke begriffsgeschichtlicher Forschung. Und dieses Tool kommt bei uns wesentlich bislang zum Einsatz, um Forschungshypothesen zu prüfen. Das ist ein relativ schwer zu handhabendes Tool, mit dem sich syntaktische Ähnlichkeiten bestimmter Wörter analysieren lassen und im Vergleich dann in synchronen Zeitschnitten kommt man dann eben auch auf doch recht deutliche Bedeutungsveränderungen, die sich mit diesem Tool detektieren lassen. Das ist nicht leicht zu handhaben. Wir haben in unserem Lexikon auch die Möglichkeit, diese Tools für Laien und Interessierte nochmal genauer vorzustellen. Also jeder, der interessiert ist an diesen Tools und das auch mal ausprobieren möchte, der findet da eine Einleitung beschrieben, wie man mit diesen Tools umgeht. Das ist nicht so ganz leicht und im gewissen Sinne sind wir da immer noch in einer Erprobungsphase. Das ist so ein experimenteller Lernzusammenhang. Diese Tools werden beständig weiterentwickelt, aber man kann schon sagen, dass die eigentlich für die begriffsgeschichtliche Forschung von wachsender Bedeutung sein werden. Ein Problem, das es allerdings gibt, ist, dass diese digitalen Korpora zum Teil noch beträchtliche Lücken aufweisen, also zum Beispiel in Bezug auf den Nationalsozialismus oder in Bezug auf die DDR. Da gibt es noch wenig Quellen, die sich da wirklich eignen für diese Analysen, vor allem mit Scott. Und wir sind aber dabei, diese Korpora zu erschließen. Und zuletzt konnten wir etwa die Schulbücher, die in verschiedenen Fassungen vorliegen, so aufbereiten, dass wir die mit diesem Tool durchsuchen können. Und da ist das eine interessante neue Quelle, die dann für alle Begriffsgeschichten auch zur Verfügung steht. Also hier, glaube ich, liegen große Potenziale und das ist ein Bestandteil dieses Projektes, auch diese Werkzeuge weiterzuentwickeln und Korpora auch zu erschließen.
Ja, auf die Zeit des Nationalsozialismus möchte ich auch gleich nochmal eingehen, da mal nachfragen. Vorher möchte ich aber noch fragen, wir hatten gesprochen über die Zäsuren um 1900 und um 2000. Und es stellt sich die Frage, lassen sich eigentlich auch innerhalb des 20. Jahrhunderts so etwas wie begriffsgeschichtliche Zäsuren oder Umbrüche identifizieren? Und wie verhalten sich diese zu den üblichen historiografischen Periodisierungen? Also gibt es da Parallelen? Könnt ihr das stützen, das, was die Historiker in anderen Verfahren ermittelt haben? Oder läuft die Begriffsgeschichte da so ein bisschen quer zu den üblichen historiografischen Periodisierungsvorstellungen?
Ja, also politisch ist das 20. Jahrhundert wirklich durch scharfe Brüche und Zäsuren geprägt. Es gibt alleine 5 politische Systeme, ja, das Kaiserreich, Weimar, Nationalsozialismus, dann 2 deutsche Staaten, dann die Wiedervereinigung im Rahmen der Europäischen Union. Also es ist extrem politisch eine bewegte Zeit mit vielen Umbrüchen. Und die Sprache reagiert natürlich auf diese Umbrüche, ist Teil dieser Umbrüche, aber die Änderungsgeschwindigkeiten sind natürlich andere von der sozusagen politischen Realität und der sprachlichen Realität. Und das ist eben das Interessante auch an Begriffsgeschichte, diese Ungleichzeitigkeiten möglicherweise wahrnehmen zu können. Und so gibt es, glaube ich, auch Schwellen und Umbruchzeiten der Sprache, die mit den politischen Umbrüchen nicht korrelieren, sondern interessante Ungleichzeitigkeiten aufweisen. Und das ist für uns sehr, sehr interessant, weil das dann Befunde ergibt, die nochmal anders aussehen als die gewissermaßen die Politikgeschichte präsentiert, die sich an diesen Zäsuren orientiert. Und so wesentliche Umbruchzeiten gibt es, glaube ich, schon relativ viele, die mit diesen politischen Umbrüchen zusammenhängen. Aber dann gibt es eben auch welche, wo sich gar nicht so leicht eine politische Quelle dingfest machen lässt, wo gewissermaßen so ein allgemeiner kultureller Einstellungswandel vorliegt, der sich aus ganz verschiedenen Ursachen speist, die man gar nicht so leicht einzeln fassen kann. Das wäre etwa die Schwelle um 1970. Mhm. Ja, und es gibt also schon auch verschiedene Begriffe im 20. Jahrhundert, die mal eine Konjunktur haben und dann mal wieder nicht. Und das macht es für das Wörterbuch eben interessant und eben auch so schwierig, diese Grundbegriffe zu fassen, weil das tatsächlich eben sozusagen heiße Phasen des Gebrauchs und des Streits um Begriffe gibt, die diese Bedeutung wieder verlieren. Und das ist nicht immer abbildbar auf politische Prozesse, sondern das sind auch Eigenlogiken, semantische, denen spüren wir dann nach.
Ja, das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen, da muss sicher eine besondere Aufmerksamkeit auf der Zeit des Nationalsozialismus liegen. Und es stellt sich auch vielleicht die Frage, wie die Parallelentwicklung, die du schon angesprochen hast, von der DDR und dem Westdeutschland, begriffsgeschichtlich sich darstellt. Also lässt sich so etwas begriffsgeschichtlich scharf begrenzen, die Zeit des Nationalsozialismus? Macht sich das in den Grundbegriffen bemerkbar? Gibt es begriffsgeschichtlich vielleicht so etwas wie nachhaltig wirksame Umprägungen von Begriffen durch den Nationalsozialismus oder auch durch die Zeit der DDR?
Ja, der Nationalsozialismus ist eigentlich eine relativ gut untersuchte Epoche. Und das Interessante ist, dass eben tatsächlich der Sprachgebrauch aber von dieser politischen Zeit sozusagen noch einmal, das ist ja unterschiedlich, dass es eine Spannung gibt, weil natürlich viele Begriffe, die im NS eine Rolle gespielt haben, eine Vorgeschichte haben. Und das NS-System natürlich auch auf diese Aktivitäten im Vorfeld zurückgeht ein Stück weit. Und insofern findet man in den 1920er Jahren schon ausgesprochen gewissermaßen pointierte Begriffsverwendungen, die man schon für spezifisch nationalsozialistischen Sprachgebrauch hält. Und insofern korreliert der Sprachgebrauch nicht unbedingt genau mit der Entwicklung des politischen Systems. Und das gilt dann auch für die Phase nach dem Nationalsozialismus, wo es tatsächlich auch noch Überhänge gibt, Sprachformen gibt, die auf dieses System zurückweisen, wo sie schon unter den Bedingungen der Bundesrepublik etwa stattfinden. Und das ist eben interessant, also dass tatsächlich der Sprachwandel anders funktioniert als diese politischen Systeme, wobei natürlich für den Nationalsozialismus schon eine starke Sprachlenkung, eine Sprachzensur, auch Selbstzensur charakteristisch ist und man schon sehen kann, dass es schon auch eine Art spezifischen Aggregatzustand auch der nationalsozialistischen Sprache gibt, spezifische Charakteristika gibt, wie etwa diese Essentialisierungen, diese massive Rassifizierung der Sprache, diese dichotomische Aufteilung, die mythologische Aufladung von Begriffen, wenn man etwa an den Begriff des Führers denkt oder Begriffe wie Blut oder Gehorsam oder Ehre, die so eine starke Aufladung haben. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass die Begriffe der bürgerlichen Welt, der bürgerlich-liberalen Welt im Nationalsozialismus depotenziert werden. Also insofern ist das schon auch ein relativ scharfer Einschnitt. Also Begriffe wie Individuum, Gleichheit, Gleichberechtigung spielen überhaupt keine große Rolle mehr in dem System. Und vielleicht das noch als eine Art Fußnote dazu. Das ist ganz interessant, dass einer der Herausgeber des Lexikons der geschichtlichen Grundbegriffe, nämlich Otto Brunner als Historiker, auch einen Artikel beigesteuert hat für die geschichtlichen Grundbegriffe Feudalismus, wo er auf Arbeiten zurückgreift, die er zur Zeit des NS geschrieben hat. Und dann einfach Begriffe ersetzt. Also das kann man sehen, dass er ganz bewusst also gar nichts am Text ändert, sondern einfach nur diese Begriffe austauscht, also gar nicht die Argumentation verändert und dann etwa, wo früher Volk und Reich stand, jetzt einfach von Menschen und von menschlichen Gruppen spricht oder Begriffe wie Volksgemeinschaft, Volk, Ordnung, Führung dann übersetzt werden in moderne Welt, Struktur oder Industriegesellschaft. Also da werden einfach nur Vokabulare ausgetauscht, aber der Gesamtzusammenhang bleibt eigentlich bestehen. Das ist auch eine interessante begriffspolitische Dimension. Also das betrifft selber die Herausgeber auch des Wörterbuchs, dieses Nachleben gewissermaßen des NS im Sprachgebrauch.
Ja, toll, sehr schön. Da kann man sich drauf freuen, das im Detail dann nachzulesen in den Beiträgen. Formal ist das Wörterbuch ja auch insofern interessant, als es in doppelter Präsentationsform erscheint. Zunächst online, 15 Artikel sind, wie du sagst, schon online, sind bereits erschienen. Später soll es dann auch als gedrucktes, mehrbändiges Werk vorliegen. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Also welche Vorteile ergeben sich daraus, dass das jetzt zunächst stückweise in Häppchen und später dann als geschlossenes Werk erscheinen wird?
Ja, die Online-Veröffentlichungen spielen natürlich eine immer größere Rolle im Wissenschaftsbetrieb. Es gibt immer größere Datenmengen im Internet zu finden, immer größere Textkorpora zu finden. Man hat einfach eine ganz andere Erreichbarkeit, wenn man das Lexikon online organisiert. Und wir haben das, sind sehr glücklich, das in Zusammenarbeit mit dem Schwabe Verlag wirklich online realisieren zu können. Wir haben auch ein eigenes Datenbanksystem entwickelt, das auf die Zwecke des Wörterbuches ausgerichtet ist. Und die Vorteile sind natürlich ersichtlich. Also wir können unabhängig vom Alphabet Artikel publizieren. Also die ersten 15 Artikel, die wir jetzt publiziert haben, folgen keiner alphabetischen Ordnung. Also wenn ein Text fertig ist, kann er relativ zeitnah online gehen. In jeweils Tranchen von 15 bis 20 Artikeln bringen wir die dann online. Und da sind wir eben unabhängig von der Alphabetfolge. Das hat für die Autorinnen und Autorinnen natürlich den Vorteil, dass sie nicht 10 Jahre warten müssen, bis ihr Text dann gedruckt erscheint. Das ist, glaube ich, ein großer Nachteil dieser traditionellen Wörterbücher. Und dann ist es natürlich auch schön, dass dieses Wörterbuch online die Möglichkeit hat, dass man Quellen verlinkt, dass man in den einzelnen Artikeln auf andere Artikel verweist und sich sozusagen nochmal ein ganz anderer Gebrauchswert ergibt, den man im alten Medium, im Buchformat gewissermaßen über umfangreiche Verschlagwortungen vielleicht herstellen kann, annäherungsweise. Aber das sind natürlich große Vorteile einer Online-Publikation, die wir uns nicht entgehen lassen wollen. Und natürlich ist die Frage der Reichweite natürlich auch ganz entscheidend. Ja, wir sind natürlich froh, wenn möglichst viele Leute Zugriff haben und nicht erst in die Bibliothek gehen müssen, um sich ein sehr teures Werk vielleicht anzuschaffen.
Ja, schließlich, und das ist meine letzte Frage, ein so großes Projekt steht ja sicher unter Beobachtung von vielen Seiten. Hohe Erwartungen sind daran geknüpft, aber vielleicht auch Befürchtungen, dass da etwas festgeschrieben werden sollte, was vielleicht auch zu früh kommt, weil der zeitliche Abstand zum 20. Jahrhundert ja nicht sehr groß ist, wir also noch quasi befangen sind in der Beobachtung als selbst Bewohner des untergegangenen, des vergangenen 20. Jahrhunderts. Vielleicht kannst du schon etwas zur Resonanz sagen und auch Resonanz auch in der Vorbereitung, in der Zusammenarbeit mit den Kollegen, Resonanz in das Bezug darauf, wie das Wörterbuch und das bisher Vorliegende, die vorliegenden Ergebnisse aufgenommen wurden.
Ja, ich hatte ja eingangs gesagt, dass das ein Desiderat ist, eine Begriffsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Insofern gibt es ein großes Interesse an unseren Arbeiten, was sich daran dokumentiert, dass wir die Gelegenheit hatten, den programmatischen Text zu dem Wörterbuch 2021 im Archiv für Begriffsgeschichte zu publizieren. Und das wurde dann so organisiert, dass VertreterInnen von verschiedenen Fächern Kommentare geliefert haben zu diesem programmatischen Text. Das hat uns auch sehr viel nochmal Inspiration gegeben. Es sind mittlerweile auch schon zwei längere Berichte in der FAZ erschienen. Ich selber bin auch Herausgeber des Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte. Das ist eine Online-Zeitschrift, die sich jetzt seit mittlerweile 13 Jahren auch um die Begriffsgeschichte kümmert und dort Artikel publiziert. Und da ist auch eine neue Ausgabe im Entstehen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass doch relativ viele Beiträge schon auf die erste Veröffentlichung reagieren und auf die einzelnen Artikel eingehen und also schon Gebrauch machen von diesem Wörterbuch, obwohl wir erst 15 von 150 Stichworten haben, aber offenbar gibt es da ein großes Interesse. Die Reichweite ist eben entsprechend groß. Und was du sagst zur Zeitbedingtheit, also jede Begriffsgeschichte kann auch immer anders ausfallen, die ist zeitbedingt, die erfolgt aus einer bestimmten Perspektive raus und insofern ist da nichts in Stein gemeißelt, aber die Begriffsgeschichte hat doch den Vorteil, dass sie eine relativ empirisch quellengesättigte, im gewissen Sinne dann auch faktologische Arbeitsweise ist, die sehr viele Quellen bietet und die funktionieren auch ganz unabhängig von der vielleicht spezifischen Perspektivik eines Artikels. Also wenn man etwa sich zurückbeugt auf die geschichtlichen Grundbegriffe Kosellex, auch wenn man vielleicht viele Grundhypothesen und Argumentationsweisen im Einzelnen nicht teilen mag, aber dieses Wörterbuch ist auch deshalb so interessant, weil es einfach eine Fülle von Quellenbezügen liefert, die für die Historiografie von großer Bedeutung sind. Und das zumindest erwarten wir auch von unserem Werk, dass es insofern nicht so stark zeitgebunden ist, als es einfach sehr viele auch Belegmaterial bietet, das für die Forschung dann auch wichtig sein kann. Ja, und ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir möglichst belastbare Begriffsgeschichten liefern, die einen hohen Gebrauchswert haben und möglichst auch längerfristig haltbar sind. Und wir freuen uns natürlich auch über Reaktionen darauf, die uns natürlich dann auch weiterhelfen und die für unsere Arbeit dann wichtig werden und die in die Arbeit auch wieder einfließen.
Ja, vielen Dank, Falko Schmieder, für dieses Gespräch im Rahmen unseres Podcasts über das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen, Lexikon zur historischen Semantik in Deutschland, von dem jetzt 15 Beiträge online vorliegen, sind frei zugänglich. Schauen Sie rein und danke.